Heute beim Gagreflex Podcast Melanom oder Ejakulat. Was ist da auf meinem Bauch?
Cockholding. Ich liebe es, wenn meine Frau gefickt wird von einem anderen. Und was tut man als Brasilianer in Deutschland? Wie integriert man sich? Das erfahrt ihr wie immer im Gagreflex Podcast. La Podcast.
Brasileiro. Und damit herzlich willkommen zum Gagreflex Podcast. Ihr habt scheiß Probleme, wir helfen euch dabei und machen uns drüber lustig. Das ist Andreas Linkster gegenüber von mir.
Lars Pausen sitzt mir wie immer luftig und locker bekleidet gegenüber unter einem Gemälde von wem?
David Luatov.
Aus?
Burgusien.
Das war weder ein Land noch ein Name.
Hallo Andreas, schön, dass es mal wieder geklappt hat. Ihr süßen Ratten da draußen könnt uns jederzeit unterstützen, indem ihr positive Bewertungen auf iTunes zum Beispiel hinterlasst oder uns einfach Fragen schickt. Dann können wir nämlich damit arbeiten. Und ich würde sagen, Andreas hat schon wieder ein paar rausgesucht.
Ja. Wollen wir direkt starten oder wieder was? Einfach so?
Vielleicht hast du noch eine Podcast-Empfehlung vorher.
Ach stimmt, eine kleine Podcast-Empfehlung, das können wir wirklich mal machen, denn es gibt ja super viel Schund da draußen in Podcast Deutschland, aber es gibt einen Podcast, da könnt ihr wirklich mal reinhören, gerade wenn ihr auch so, sag ich mal, athletisch drauf seid wie Lars und ich und einen wohlgeformten Körper haben möchtet, dann wendet euch an unseren guten Freund Gino Singh.
Ja, wir waren jetzt am Wochenende bei ihm auf dem Geburtstag und dann hat er gesagt, könnt ihr mir zum Geburtstag nicht schenken, dass ihr mich mal erwähnt? Nein, das hat er nicht gesagt. Aber weil wir natürlich jetzt in letzter Zeit viel an ihn gedacht haben durch seinen Geburtstag, warum denn nicht auch mal auf seinen Podcast verweisen? Ich habe heute noch ein bisschen reingehört, das klingt alles sehr sympathisch und ja, kann man sich mal gönnen, ne? Hashtag natürlich unbezahlte Werbung, Hashtag Werbung wegen Markennennung.
So. Ist das alles übrigens noch als spezieller Gagreflex-Hinweis? Nur schöne Frauen auf seiner Geburtstagsparty. Dementsprechend, wenn ihr da hinkommen wollt, liebe Gagreflex-Hörer, dann hört mal rein in Good Gains. Ist das von Gino? Problem mit deutscher Kultur, heißt die Frage. Hola, meus, pareos, Andreas Elast. Also, erstens eine Vorwarnung. Alle folgenden Rechtschreib- und Grammatikfehler sind nicht wegen einer sehr schweren Behinderung entstanden, sondern weil Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Ich bin ein 18 Jahre alter junger Mann, ich korrigiere mal, ne, sonst wird das ein bisschen blöd für ihn, bin in Brasilien geboren und habe größtenteils meines Lebens hier verbracht. Das Ding ist, dass mein Vater, seine Familie und auch meine beiden Schwestern Deutsche sind und deswegen bin ich dem Gesetz nach auch als deutscher Bürger anerkannt und habe daher die Möglichkeit, in das Mutterland zu studieren und zu leben. So viel zum Korrigieren, on the fly. Ich studiere gerade Informatik und möchte mein Studium dort weitermachen. Und das ganze Kram, das niemand interessiert. Darum habe ich auch die letzten 4 Jahre damit verbracht, Deutsch zu lernen. So, im April habe ich beide meine Schwester besucht und einen ganzen Monat quer durch Deutschland gereist.
Eher so ein Tscheche, oder was machst du gerade nach?
Und in meinen Reisen habe ich festgestellt, wie anders unsere Kulturen sind.
Nicht das Griechisch?
Nur unsere Art, miteinander umzugehen, ja, aber auch wie wir denken. Komm, mach mal und die gesellschaftlichen Regeln, die niemand bewusst sind. Ich habe mich verdammt weird gefühlt und konnte mit niemandem richtig mich unterhalten und dem Leute anfreunden, auch wenn ich mehr oder weniger schon die Nazi-Mundart fließend sprechen kann. Fühlte mich einfach fremd und manchmal ein echter asozialer Freak, versteht mich nicht falsch. Ich habe eine Menge super nette Leute kennengelernt und Spaß gehabt, aber habe immer diesen Abgrund zwischen mir und anderen Menschen wahrgenommen. Außer wenn sie super betrunken waren. Seltsamerweise verhalten sich die Deutsche wie Brasilianer, wenn sie völlig benebelt sind. Deswegen bitte ich um eure Hilfe. Gebt mir einige Tipps, wie ich mich integrieren und besser mit Leuten umgehen kann. Danke vielmals. Und auch wenn ihr wissen wollt, wie Brasilianer sich miteinander umgehen, suche einfach nach Brasilianer-Klischees, die sind alle wahr. Und auch danke für diese Show. Ihr habt mir eine Menge Dinge über Deutsch beigebracht, die nicht in Büchern zu finden sind. Doch, die sind in Büchern über das Dritte Reich zu finden, zum Beispiel. Also, Brasilianer in Deutschland hat Probleme, sich zu integrieren. Was sind denn für dich, weil er sagt, die stimmen alle brasilianische Klischees.
Wird in diesem Moment, als er diesen Text geschrieben hat, wahrscheinlich geweint haben. Das ist ein brasilianisches Klischee. Kennst du das gar nicht?
Weinen?
Dass die immer alle weinen, heulen, wegen Fußball und so?
Ach so, von Simpsons oder wie? Ist das echt?
Naja, also das ist zumindest eine Beobachtung, die du machst, wenn du viel Fußball schaust und WM und sowas.
Ah.
Und dann weinen die Spieler immer sehr schnell und sehr flott. Auch Neymar und so wird, glaube ich, häufig auch heulend gesehen. Aber gab es so ein riesen Meme-Internet-Ding, die sind auch alle über die Brasilianer hergezogen.
In 7-1 ist für dich ein leichte Niederlage und schneller Grund zu heulen.
Kleiner Rückschlag. Nein, also das gibt's wohl häufiger. Ansonsten kenne ich gar nicht so viele Klischees. Natürlich irgendwie, dass viel, also Frauen natürlich irgendwie viel Hüftschwung dabei ist und so. Und die Männer natürlich auch so ein bisschen dann...
Aufdringlich?
Weiß, schwitzig.
Ach so.
Ja, so aufdringlich, ja, so schmierig meine ich. Schmierige Typen sind das für mich so ein Klischee. Im Klischee.
Ja, wen kennen wir denn der Brasilianer? Also wir kennen nur außerhalb von Fußballern. Wer fällt dir ein, der wirklich Brasilianer ist?
Auch Prominente?
Ja.
Ja,
der nur Zarella, Prominente.
Hier,
Giovanni Zarella?
Nee.
Der ist Italiener.
Seine Frau.
Gianna Ina? Ja, okay, Frauen. Ja, okay.
Du meinst einen Mann?
Ja. Gibt's einen Brasilianer? Es gibt keine
brasilianischen Männer. Brasilianisch.
Brasilienisch.
Keine Fußballer?
Schöne Zeit.
Also Fußballer kann ich hier keiner sagen.
Brasilianische Männer. Gibt's Brasilianer, die wirklich bekannt sind?
Ja, warte, außer Fußballer natürlich.
Oh, wir haben jetzt schon dreimal gesagt, keine Fußballer, du Depp.
Und wie du ernsthaft enttäuscht gerade warst auf meiner Blödheit.
Brasilianische Promis.
Bekannte Brasilianer.
Giselle Bündchen. Ah.
Bekannte Brasilianer. Und München hat er jetzt gesucht, weil du Giselle Bündchen
gesagt hast. Giselle Bündchen, Adriana Lima, alles Frauen. Es gibt keine Männer offensichtlich in Brasilien.
Berühmte brasilianische Männer.
Ich verstehe einfach nicht, was es mit diesen ganzen Geschlechtern auf sich hat.
Wow, das ist eine sehr reaktionäre Aussage auf jeden Fall. Ja, es gibt nur schöne Frauen in Brasilien und Fußballer. Es gibt gar keine Männer. Das heißt, ich stelle die Frage gerade in Frage. Den Fragensteller gibt es statistisch gesehen gar nicht. Aber also was
wenn du in Brasilien als Mann geboren wirst, wirst du entweder Fußballer oder zur Frau.
Ja, Topmodel auch direkt.
Ja.
Costa Brava, Costa Rica, Costa Quanta, so die großen Inseln.
Costa Cordalis.
Costa Cordalis.
Zusammen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was er meint. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass er so ein bisschen in Richtung Humor gehen will, dass jemand ihn nicht so versteht, sein Humor, oder man irgendwie nicht so auf einer Wellenlinie ist. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil ich das auch schon oft gemerkt habe, dass andere Kulturen, andere Länder komplett anderer Humor und das wird sofort schwierig.
Deutsche haben, würde ich sagen, eher einen trockenen Humor. Haben Brasilianer wirklich sowas wie Ironie, so einen Zynismus, wirklich so eine Persona, die sie brechen? Ich habe das Gefühl, Brasilianer haben noch gar keinen Humor in dem Sinne, also, sondern die feiern und lachen zusammen und das ist aber eher so ein Let's have sex, lachen zusammen. Aber gibt's da wirklich eine ironische Brechung?
Also eingangs haben wir gesagt, wir kennen keinen einzigen Brasilianer, also können wir eigentlich nicht sagen, ach, Brasilianer sind doch eigentlich nicht lustig. Wir kennen einfach keinen. Und ich würde sagen...
Wie viele haben denn ein Netflix-Special?
Giselle Bündchen. Ladies and Gentlemen, round of applause, Giselle Bündchen. Ich würde sagen, die haben schon einen Humor, weil alle Leute so in der Wüste.
Wow.
Richtige Pros. Nein, in warmen Ländern, Regenwald und sowas, da musst du irgendwann einen gewissen Humor entwickeln, weil du ja auch sonst nicht viel tun kannst, als rumzuliegen. Du kannst ja nicht richtig arbeiten, wenn es so heiß ist. Und dann liegst du in deiner Hängematte, rauchst vielleicht noch einen Joint nach dem anderen und irgendwann wird dann schon mal ein Witz rauskommen.
Ich würde sagen, Humor entsteht hauptsächlich durch Tragik. Und Tragik gibt es nicht in einem Land, wo immer die Sonne scheint, wo Frauen in viel zu engen Tangas sind, wo selbst Beachvolleyball-Juroren sagen würde, na so eng muss es nun wirklich nicht sein. Da kommst du nicht auf die Idee, mal dich hinzusetzen und einen Gag zu schreiben. Du
meinst in einem Land mit der wahrscheinlich 5 höchsten Mordrate auf der ganzen Welt, sowie dem Land mit einer riesigen Armutsquote, da willst du sagen, kann kein Humor entstehen. Ich glaube schon, dass in den Favelas und so weiter, ich stimme dir nämlich dazu, da kann sich auf jeden Fall Humor entwickeln. Was ich eigentlich meinte, ist, dass man so vom Temperamente in südlichen Ländern oder in wärmeren Ländern einfach ein bisschen anders drauf ist. Das ist ganz klar, das Klima in Europa und Deutschland und sowas führt dazu, dass wir so trocken. Und man kann auch nicht sagen, wir Deutschen haben trockenen Humor. Lange Zeit hatten wir einfach überhaupt keinen Humor.
Ach komm.
Jetzt hör auf, jetzt kommst du wieder. Ach,
weißt du, Heinz Erhardt fand man nicht witzig oder wie oder was. Und es ist aber für Deutsche, wir sind schon ein unterkühltes Volk und wir sind oft überfordert mit zu viel Temperament, mit zu viel Energie, mit zu viel Menschenoffenheit und Weltoffenheit. Wenn du dich in Deutschland integrieren willst, dann werde einfach ein schlecht gelaunter Brasilianer. Du musst eher ein Favela-Typ sein als ein Rio Bravo de Janeiro-Typ.
Ja, wo du sagst und so mit diesem vielen Temperament komme ich, glaube ich, auch nicht so ganz klar. Gerade so Freundschaften. Ich habe jetzt noch nie einen lateinamerikanischen Buddy gehabt. Und wenn, dann müsste der schon eher so ein bisschen trockener, ruhiger, kühler sein, als jetzt so ein, weißt du, so ein aufreißer Latino im Klischee. Mhm. Damit komme ich nicht klar. Oder der dann irgendwie so die Hüften schwingt beim Tanzen und so. Ich glaube, damit würde ich nicht klarkommen mit meiner sehr biederen, strikten Art.
Und Brasilianer sind natürlich oft auch super gut aussehend, was Deutsche natürlich auch einschüchtert. Ich erinnere mich gerade, ich habe in Australien auch zwei große Kampfsport, der eine war kampfsportaffin, der andere war super witzig, die waren echt als Duo einfach mal geile Stecher. Und das ist schon einschüchternd und natürlich für Deutsche ist es schwierig, damit umzugehen. Deswegen versuchen sie aus, finde ich, nachvollziehbaren Gründen, dich so lange wie möglich fernzuhalten aus ihren Freundeskreisen, damit sie noch in Ruhe vögeln können.
Ja, was ist mit Latinas bei dir? Weil das ist jetzt zum Beispiel auch hot. Ja, findest du hot?
Super hot, na
stimmt,
klar.
Das ist eigentlich genau dein Ding.
Ja, natürlich. Also das
aber auch, ja.
Mag ich ganz gerne. Da ist ja doch oft auch dann trotzdem so ein, die Rollenverteilung muss man ja auch ansprechen, Lateinamerika, klassisch noch, ne? Mann, der Fußball spielt. das werden die Frauen modeln, ja, das ist halt so die Rollenverteilung. Da kann ich schon ganz gut mitleben, ja, doch.
Muss eine aber, sehr reiche Nation sein, wenn alle Profisportler und oder Supermodels sind.
Eigentlich schon, was haben die eigentlich für ein scheiß Problem? Wo landet das ganze Geld?
Ja, die, in den Favelas, die sind einfach zu faul, um zu modeln oder Fußball zu spielen, mal ordentlich.
Peinlich. Echt.
Was wolltest du noch zu Latinas sagen?
Ja, deswegen finde ich es schon ansprechend. Aber ich glaube, auf Dauer würde mich so eine Latina auch fertig machen. Und das ist ja auch eben viel Streit und viel so, ach, der Sex ist gut, aber dafür gibt's auch super viele Sachen, wo eine Deutsche einfach dann das Maul hält und dich absticht und dich im Schlaf absticht. Während die Latina dich anschreit und dich dann absticht, da habe ich keinen Bock drauf.
Also ich habe viele schon gehört, die gesagt haben, ja, sie mögen so Latina, weil das immer, da ist immer Action und so Latina sagen ja auch, ich bin der Temper, ich habe Temperament, bei mir gibt's Streit.
Das ist Family Guy?
Diese Streit. So, dass man dann, keine Ahnung, so dieses klassische, ich schmeiß irgendwie einen Blumentopf aus dem Fenster hinterher, weil man irgendwie 10 Minuten zu spät nach Hause gekommen ist und so, ja, und ich hab halt Temperament und so dieses Umschreien. So, da stehen viele Männer drauf, weil sie sagen, für die brauchst das, sie brauchen die, und ich brauch sowas 0,0.
Latinas haben einfach immer ihre Tage. Ist einfach so. Immer super geil und eine Hälfte will gebumst werden und die andere ist stinksauer auf dich. Du musst halt hoffen, dass du an die richtige Hälfte gerade gerätst.
Ja, ich brauche so eine finnische Frau, die jeden Tag bei -4 Grad Eisbaden geht, vom Temperament her meine ich. Sowas brauche ich. Nein, das nun auch wieder nicht, aber so dieses klassische Latina-Ding und dann mag ich nicht. Und damit ist deine Frage auch hinlänglich beantwortet.
Und dann eine Robbe töten, wenn sie sauer auf dich sind.
Ja, sowas. Da stehe ich ja drauf.
Ja, also mach einen Sprachkurs. Das können wir dir eigentlich empfehlen. Geh mal an die Volkshochschule wie gesagt, sei ein schlecht gelaunter Brasilianer zunächst mal für die ersten Jahre. Und dann kannst du, je mehr du ankommst in der Gesellschaft, desto mehr kannst du du selbst sein. Ich hoffe, das hat gereicht. Halt uns gerne mal auf dem Laufenden, wie es dir so geht.
Also ich finde, man merkt allein schon, wie krass unterschiedlich das sein kann, wenn du irgendwie einen Witz, zum Beispiel einen spanischen Witz oder so übersetzen lässt, dann funktioniert der halt 0,0 mehr. Auch wenn der halt irgendwie, also, und es liegt gar nicht unbedingt an Vokabeln oder so, die da nicht passen, sondern einfach an einer anderen Denkweise, an einer anderen Humorfarbe, so. Oder wenn du zum Beispiel zu WM-Zeiten oder EM-Zeiten, gucke ich mir immer gerne an, was spanische Zeitungen über die deutschen Spieler und so schreiben. Und wenn du dann liest, wie die schreiben, auch so ernstzunehmende Zeitungen, jetzt nicht irgendwie die Bild-Zeitungs-Äquivalent,
ja, German Tanks roll to the semifinals.
Ja, oder so. Ja, ja. Und auch teilweise so blumig, die schreiben alles so super blumig.
Irgendwie. Aber auch martialisch.
So, die gleiten, ja, ja, martialisch und blumig. Ja. Blumig. Da gleitet eine Herde junger Götter über die, das Grün, das sich Fußballfeld schimpft. Irgendwie so. Und
aber dann merkst du, ja. Dann auch ein deutscher Nazi-Fotzenpanzer. Dank Großhammer irgendwie im Halbfinale oder so. Ja.
Da sind wir wieder bei anderen Gazetten, aber auch bei den absolut normalen Zeitungen oder so klingt das dann übersetzt alles so blumig, wo ich mir denke, okay, die denken alle ganz anders. Die denken blumiger als wir, nicht so strikt bürokratisch, beamtenmäßig, so wie wir schreiben ja fast schon wie so, wie man es halt im Beamten oder in der Schule beigebracht bekommen hat, irgendwie bloß mal nicht ein bisschen Fantasie, ein bisschen Kreativität reinbringen. Deutschland ist schon traurig, aber ich liebe es hier und ich liebe die Leute.
Danke. Meine Verlobte wird Psychotherapeutin, muss eure Zuhörer behandeln und ich werde Pfarrer. Leider keine Sexfrage, dafür habe ich ja die Konfirmantinnen, sogar gegendert. Da wir beide Tiere ziemlich cool finden, überlegen wir uns in Zukunft ein Therapie-Seelsorgetier zuzulegen. Nun die Frage, welches Tier würdet ihr empfehlen? Zur Auswahl stehen Hund, Lama, Minischwein oder sogar ein geiles Hühnchen? Liebe Grüße und Gottes Segen, euer geistlicher Beistand. Ja. Hund, Lama, Minischwein, Hühnchen.
Genau, also ich glaube, du bist nicht, also es klingt vielleicht seltsam, aber das risikoreichste ist ein Hund. Es klingt eigentlich ja wie ein Sure Shot, weil die meisten Therapietiere sind wahrscheinlich Hunde und kannst wahrscheinlich auch relativ gut ausbilden, wenn du einen gescheiten Hund hast oder so. Aber jetzt zum Beispiel, wenn du so einen Hund bekommst, wie ich einen hab, wo du erstmal gucken musst, dass er nicht andere Hunde tötet, wenn er sie sieht, dann sind solche Gedanken wie, okay, könnte der vielleicht einen, was weiß ich, Schulhund oder sowas werden, erstmal ganz weit nach hinten gestellt. Und ich glaube, bei Hunden ist es eben oft so, dass die ja so viele verschiedene Charaktere haben können, dass vielleicht der Hund irgendwie dann doch nicht so geil mit fremden Menschen klarkommt, nicht mit Frauen, nicht mit Männern klarkommt. Keine Ahnung, in einer Situation, wenn der psychisch Kranke irgendwie austickt, dann irgendwie, dass der Hund auch austickt. Also es gibt, glaube ich, viele Momente, wo man dann sagen kann, naja, der Hund ist nicht gut geeignet als Therapiehund. Wohingegen, ich glaube, bei Lamas oder Alpakas...
Ich habe gewartet, dass dieser Satz kommt.
Ich glaube, man erwartet nicht so viel von einem Hausschwein, dass er irgendwie besonders einfühlsam mit dem psychisch Kranken umgeht, sondern das Hausschwein hilft einfach nur, weil ein Schwein vor dir steht. Und dich das in irgendeiner Weise beruhigt.
Ja. Ich würde auch sagen, das Ding mit Minischweinen ist, es gibt eigentlich keine richtigen Minischweine. Es gibt nur sehr kleine Schweine, die werden aber alle groß. Das haben wir alle erlebt bei Paris Hilton, als sie ihr Schwein dann abgegeben hat. Ariana Grande hat noch ein kleines Schweinchen und das ist guter Instagram-Content. Da müsst ihr auch heutzutage dran denken, was lässt sich gut als Content machen. Schweine sind aber in den letzten Jahren schon sehr häufig auf Instagram gewesen, bei großen Prominenten, also überlegt, ob ihr damit konkurrieren könnt. Ein Lama hingegen haben wir schon lange nicht gesehen. Auch Hühner stark vertreten auf YouTube, mal irgendwie mit, weiß ich nicht, abgetrenntem Kopf, wie lange leben sie noch oder so. Hühner haben schon ihren Stellenwert. Aber Lamas haben außer großen Spuckorgien noch nichts geleistet. Ein Lama, was als Therapietier fungiert, könnte der Renner werden auf Social Media.
Ist ja auch tatsächlich, ich habe, als ich im so einem kleinen Kurztrip an die Ostsee gemacht habe und wir über den Strand gelaufen sind, der Ostsee, kam tatsächlich eine Lama-Therapiegruppe.
Was, das gibt's? Ecke.
Es gibt tatsächlich Lama-Therapien oder gibt wahrscheinlich auch Alpakas, aber in dem Fall waren das Lamas und dann läufst du halt mit mit Lamas über den Strand und das ist irgendwie total chillig. Nein, wahrscheinlich haben Lamas wirklich was total Beruhigendes und wenn sie dir nicht gerade ins Gesicht spucken,
ja,
auch irgendwie was total Nettes.
Ja, das ist ja die permanente Gefahr. Es ist das aggressivste Tier nach deinem Hund, sind ja Lamas allgemein. Also
man, ja, weil es gibt was Demütigenderes, als wenn man jemanden ins Gesicht spuckt und wenn du dann sowieso schon so halbdepressiv bist und findest irgendwie, dass keiner dich gern hat. Dann gehst du da in die Therapiestunde und dann kriegst du erstmal von so einem Lama ins Gesicht gespuckt.
Ich wurde ja einmal bei einer Umfrage für ein NDR auf der Cebit, wurde mir ins Gesicht gespuckt. Von einem alten Rentner. Ja, der war ein bisschen geistig gestört, habe ich dann gecheckt, aber
Auf der Cebit rechnet man ja. Entweder Cebit oder Hannover Messe, eins von den beiden.
Hey, wie ist das passiert?
Da hab ich, war ich natürlich kurz vorm Übergriff. Das war aber so mein dritter Tag beim, und ich konnte, hatte halt so ein NDR-Pömpel auf dem Mikrofon.
Achso, also, du warst der Interviewer.
Ich war der Interviewer, hab eine Umfrage gemacht, keine Ahnung. Wahrscheinlich, was ist Liebe oder so für sie. Und ach, war richtig krass, hab ich noch nie erlebt vorher.
Echt so richtig? Ein Grüne?
Naja.
War es ein Grüner?
Nee, war nichts Grünes, war nur so ein bisschen, aber es hat ja gereicht. Klar. Und da dachte ich, wenn ich jetzt ein Lama hätte, was zurückspucken könnte.
Wie hast du da reagiert?
War natürlich fuchsteufelswild, ne?
Hast du es auch nach außen fuchsteufelswild?
Ja, ja, absolut.
Was hast du gemacht?
Naja, ich bin gesagt, sag mal, du.
Jetzt leckst du es aber auch wieder
das
auf.
Das ist aber nicht ihr Ernst. Wo das herkam, ist doch noch mehr, oder?
Sie haben da was verloren.
Entschuldigung. ja.
Aber hast du geschrien oder hast du ihn konfrontiert?
Ja. Aber er war halt, dann habe ich realisiert, dass er geistig gestört ist und für meinen dritten Tag ist es wahrscheinlich für mich.
Die Kamera lief und du, der Praktikant verprügelt einen psychisch labilen Typ.
Als Reporter. Ja. Mit dem NDR-Pömpel auch noch aufs Gesicht drauf, immer wieder. Und dann siehst du, das Beste am Norden. Der Beste im Ermorden. Ja. Naja.
Oh shit.
Ja. So war das.
Ja, ansonsten, was für Tiere könntest du dir noch vorstellen als Therapietiere? Natürlich irgendwie Vogelspinnen als für Arachnophobiker oder so, aber
Rhinoceros.
Rhinoceros finde ich richtig gut, sind halt
wär geil.
Tödlich.
Mit dem am Strand wäre halt geil, ey. Und das rennt auf einmal auf dich an und schnaubt.
50-50 Chance, dass du stirbst. Also in gewisser Weise ja auch irgendwie dann befreiend.
Aufgespießt, ja.
Ich könnte mir noch vorstellen, weißt du, so eine Schildkröte oder so, weißt du, so ganz langsame, ruhige. Eine Schildkröte lächelt sogar immer.
Nee, es sollte halt, ja, das habe ich irgendwo in Nachrichten gelesen, dass irgendeine Schildkröte jahrelang vermisst war und dann haben sie hinterm Schrank gefunden und hat noch gelebt, wo ich auch denke, wie geht das denn?
Wir haben auch eine Schildkröte.
Ja?
Hast du noch einen Spruch oder
dazu? Nee, kein
Gag. Wir haben nämlich auch eine Landschildkröte gehabt früher, als ich wirklich ein Kind war. Und dann haben wir die auch einen kompletten Sommer lang, war sie verschwunden. Und im nächsten Jahr im Sommer ist sie wieder aufgetaucht.
Krass, aber für die ist das wahrscheinlich bloß 2 Tage so von der Lebenszeit her, ne?
Keine Ahnung, wie die das machen. Also gerade in einem Haus verstehe ich es auch nicht, wie man dann da, da gab es auch, gab's bei Breaking Bad? Irgendwo kam doch auch, oder bei Malcolm in the Middle, ja. Eins von beiden.
Beide Top-Serien mit dem selben Hauptdarsteller,
ja. Eben, ja, vielleicht liegt es daran. Irgendwo kam das auch mal zur Sprache. Naja.
Ja, aber es muss, wenn Therapietiere, dann müssen die halt schon zu den Erkrankungen auch passen. Also wenn man irgendwie so Tourette-Leute hat oder Leute, die spucken, dann finde ich es ein Lama sehr adäquat.
Ja, den spucken die sich gegenseitig eine halbe Stunde an und gut ist.
Und dann geht man wieder heim.
Aber ist das, bei Lamas ist es ja wahrscheinlich nicht irgendwie eine Form, wie für einen Menschen jetzt irgendwie so, ich degradiere dich, sondern hat wahrscheinlich andere Gründe. Was passiert, wenn du den Lama anspuckst? Spuckt es dann zurück?
Ich glaube schon. Okay. Ich glaube, das ist schon so ein Begrüßungsding einfach. Ein
Moin!
Moin! Du Sommer, was ich noch fragen wolle.
Nee, wir waren ja bei Alpakas und die haben uns nicht angespuckt.
Nee, das ist aber auch was anderes als ein Lama, ne?
Lama beim Dreh. Ja, genau, die spucken nicht, da haben wir uns vorher nochmal informiert.
Ja.
Habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie du
gemerkt hast. Aber wir haben trotzdem gespuckt.
Ja, wir haben die Viecher angespuckt bis
die ganze Zeit, ey, die haben schön hier in unserer Spucke geschwommen am Ende.
Sind geschwommen.
Ist es Krebs oder bin ich eine Ratte? Ursprünglich dachte ich, ich sei nur eine Ratte, weil ich jede Folge eures Erfolgspodcasts schon mindestens 2-mal gehört habe, aber nein, wie ich feststellen durfte, reihe ich mich auch gleich hinter euren Tantenfickern, Kinoscheißern und stellvertretenden Filialleitern ein. Aber mal von vorn. Ich, männlich 20, habe vor circa 2 Wochen nach dem morgendlichen Duschen eine Veränderung meiner Haut festgestellt. Beschreiben würde ich diese Veränderung als oberhalb des Bauchnabels befindlich, muttermalähnlich, nur etwas großflächiger als gewöhnlich und farblich irgendwas zwischen braun, gelb, grau und klassisch hautfarbend. Wie es sich für einen kleinen Hypochonder wie mich gehört, habe ich natürlich gleich mit dem Schlimmsten gerechnet. Och nee, doch nicht jetzt schon Hautkrebs. Die Leber gibt wahrscheinlich endgültig den Geist auf. Meine ausführliche Google-Recherche kam jedoch überraschenderweise nicht zu dem Ergebnis, dass ich todkrank bin. Viel schlimmer. Ich fand zwar viele Bilder der widerlichsten Hautkrankheiten, aber leider nicht, was auch nur ansatzweise wie diese Verfärbung auf meinem Bauch aussah. Mit einer leicht suizidalen Grundeinstellung habe ich das Problem dann auch erst einmal ignoriert. Und ganz normal mit meinem Leben weitergemacht. In den ersten Wochen Von sowas geht man dann halt doch lieber sterben als zum Arzt. Doch nach ungefähr 2 Wochen, also für mich heute und für euch in 2 Jahren, und einem warmen Bad beschloss ich mich, mit der komischen Stelle am Bauch vielleicht doch mal zur Dermatologin meines Vertrauens zu gehen. Gott sei Dank nahm ich die Stelle dann doch noch einmal genauer unter die Lupe. Beim erneuten Untersuchen der mysteriösen Stelle schien sich die Haut zu schälen. Je mehr ich über die Stelle rubbelte, desto mehr schien sich die Verfärbung zu lösen. Mein erster Gedanke war, oh mein Gott, mein Körper ist resistent gegen Hautkrebs und stößt ihn einfach ab. Inzwischen bin ich klüger und angewiderter. Ich, stolzes Mitglied der Ratten-Community, bin 2 Wochen lang mit Fusseln an meinem Bauch rumgelaufen, die ich mit Hilfe vieler potenzieller Babys und meinem Bauch geklebt hatte. Es war zwar kein Hautkrebs, dafür aber alternatives Bodypainting mit Dreck und Sperma. Die Position und die Tatsache, dass es nichts anderes sein kann, lässt mir da leider keinen anderen Schluss übrig. Der Gedanke, dass ich fast mit dieser komischen Stelle zu meiner Dermatologin in die Sprechstunde gegangen wäre, ist unfassbar gruselig. Meine Frage also an euch, kennt ihr noch andere Dinge, Geschichten, mit denen man lieber nicht zum Arzt gehen sollte, weil sie einfach nur irgendwas Widerhaftes sind? Und sollte ich mir das mit der eventuellen Reproduktion lieber nochmal genauer durch den Kopf gehen lassen?
Habe ich diese lange Geschichte richtig verstanden, dass der Typ einfach Dreck am Bauch hatte, weil er sich auf diese Stelle immer drauf gewichst hat?
Ja. Okay. Das ist, Officer, Herr Kommissar, das ist genau das, was der Angeklagte zu Protokoll gibt.
Okay.
Aber hattest du das schon mal? Hattest du schon mal?
Nein. Meine Haut hat sich bisher noch nicht verfärbt, weil ich mir zu oft auf die gleiche Stelle onaniert habe, um diese Frage zu beantworten. Du, Andreas?
Nein. Auf gar keinen Fall. Aber,
ja, es gibt
aber. Ja. Hattest du schon mal eine Stelle an deinem Körper, wo du gedacht hattest, oh, ist es Krebs oder bin ich eine Ratte?
Naja, es gibt zumindest Stellen, die letzte Frage war ja, ob wo man sich wirklich irgendwie schämt, zum Arzt zu gehen.
Ja.
Das gibt es definitiv zum, was natürlich albern ist, man sollte sich nicht dafür schämen, aber es ist zum Beispiel, wo ich auch mein Leben lang Angst vor habe, Hämorrhoiden. Weil das so unangenehm auch ist.
Die entstehen durch zu wenig Arschlecken oder wie ist das? Ja. Wie entstehen nochmal Hämorrhoiden? Irgendwie Hitze, Wärme und dann... Sitzheizung an.
3 bis 5 Mal Arschlecken die Woche kann da schon helfen. Nee, Hämorrhoiden entstehen unter anderem, das ist ja eine Agenda, die ich schon seit Jahren fahre, durch die Klopapiere, die wir immer nutzen. Man sollte es wie in Asien lieber mit den Bidets machen, dass man durch Wasser das abgespült bekommt, weil du eben da immer wieder da, ich wische mich da wund unten rum, also es muss also mehr als nötig auch und denk dann, okay.
Dann gehst du nochmal mit einer Bürste drüber. Oh Gott!
Mit so einer Stahlwolle, ja, vom Abwasch.
Aha.
Und dadurch kann sowas entstehen, weil dann da so Risse und dann was weiß ich und dann schießt mich tot. Kann natürlich auch ganz anders und vererbt und so weiter. Aber ist auf jeden Fall mit ein Grund, ist, dass man sich da immer unten rum wund wischt.
Zu viel Hygiene.
Ich kaufe mir mal wirklich so ein Bidet. Alter, das ist der Hammer. Was, hast du schon mal gesessen? Hast du schon mal geschissen und danach dir von der Spülung irgendwie schön abspülen lassen?
Naja, im Waschbecken mache ich das immer. Ist halt immer ein bisschen umständlich, das stimmt.
Ich habe mich nach der letzten Aufzeichnung noch gefragt, was da im Waschbecken klebt.
Aber es ist ja oft so, also BD heißt ja im Prinzip ins Waschbecken scheißen.
Nee, ich meine jetzt nicht dieses BD, das neben der Toilette installiert ist, sondern ein integriertes BD an der also auf der Klobrille. Weißt du was, in Asien? Ach so. Bleibst du sitzen, drückst du drauf und kriegst dann dein Arschloch gespült.
Aber da scheißt man doch direkt in die Wand, ins Loch, nicht in die Wand, in den Boden. Da ist man doch so richtig super tief.
Nee? In Asien meinst du jetzt? Ja, gut.
Naja, gut, aber ist das nicht, das kann man doch auch, das ist doch zu viel Wasserverschwendung, oder muss es nicht irgendwas dazwischen geben?
Nein, das ist nicht so eine Wasserverschwendung. Nee.
Nimmt man das mehrfach dann?
Außerdem ist Wasserverschwendung beim Klospülen, so wie ich das mal irgendwann gehört habe, gar kein großes Problem. Sondern es ist eher problematisch, wenn du sparst, weil dadurch verstopfen die Kanalisationen und so weiter. Bei der Klospülung kannst du die Klospülung gar nicht oft genug betätigen.
Früher hatte man immer einen Stein im Brutkasten, hätte ich beinahe gesagt, im Spülkasten.
Im Brutkasten.
Ja, das ist jetzt ihr Baby, ne? Ein Brick.
Hä, was für ein Stein?
Naja, da, um irgendwie Wasser zu sparen, hatte man da einen Stein drin immer.
Damit dann das nicht so voll läuft, oder was?
Nee, damit man, falls zu viel rauskam, hat man den Stein rausgenommen und draufgekloppt auf die Spülung, bis es nicht mehr ging. Und dann hat man die ganze Toilette abgekloppt von der Wand, damit es endlich aufhört zu laufen.
Warum musste der Stein dann dafür in der Klospülung sein?
Na, man hat einen Stein reingelegt, damit der Spülkasten sich nicht so... Genau, so ist es, ja.
Das ist ja verrückt.
Daher auch das Sprichwort, let's shit bricks. Das kommt daher, dass man so lange scheißt, bis selbst der Stein aus dem Kasten.
Ey, das ist sowieso eine Sache, die ist eigentlich zu schade für Gag. Nee, aber zumindest zu unpassend, was ich schon irgendwann mal recherchieren wollte und dann an die Öffentlichkeit gehen wollte. Nein, in meiner Zeit, in meiner Kindheit, so 90er, Nullerjahre und so, da hat man umwelttechnisch auf Sachen geachtet, eben wie dieses bloß nicht Wasser verschwenden und so, dann machst du da einen Stein in die Klospülung, damit irgendwie 20 Milliliter weniger Wasser verschwendet werden, aber schön hier Kohlekraftwerke nach dem anderen zu bauen und irgendwie mit dem Auto überall hinzufahren und weißt du, die wichtigen Sachen hat man nicht hinterfragt, aber Wasserverschwendung war ein riesen Ding bei mir auch. Natürlich auch wahrscheinlich total sinnvoll, weil wir eine Wasserkrise und sowas hinzureiten, eine weltweite, aber primär ist das jetzt nicht das Hauptproblem, dass wir hier beim Spülen 100 Milliliter mehr verschwenden. Oder falls jemand was Besseres weiß, und dann kann er mich gerne berichtigen.
Ich weiß aber nicht, ob eine deutschlandweite BD-Pflicht, die du gerade forderst, dem irgendwie Abhilfe schafft.
Doch, weil du weniger Klopapier auch verwendest. Und das ist die wahre Verschwendung.
Wie viele Lagen hast du denn?
Wenn ich ein großes Fest mache?
Eine Toilettenpapier? Wie viel lage ich?
So, lage ich? Vier lage ich immer.
Vier lage ich?
Ja, vier lage ich. Und du?
Naja, drei natürlich normal. Oh, nee, normale Arbeiter-Klopapier.
Ich weiß, aber das kann ich nicht.
Wenn
ich
und dann so lange wischen, bis der erste Streifen rot wird.
Ja, bei mir ist es schon von Anfang an welche.
Oh, scheiße, der Schiebe. So einen ungeleckten Arsch, schon lange nicht gesehen, ey.
Hilft das wirklich, wenn man sich den Arsch lecken lässt?
Weiß ich nicht.
Weil die Speichel das desinfiziert? Nee, also dreilagig geht bei mir überhaupt nicht, Alter. Auch wenn ich irgendwo in Behörden oder so aufs Klo, jetzt muss ich mal in Behörden, auch in irgendwelchen Restaurants oder so aufs Klo gehe.
Du hast da gar keinen Termin, du gehst da nur auf Toilette, ne?
Dann haben die immer dieses dreilagige, oder gibt's weniger? Nee.
Weniger als drei Lagen? Nee. Naja, doch, in so Kneipen. Da hast du gefühlt eine Lage. Ja, also wahrscheinlich sind zwei, aber es ist eine Lage.
Ja, und das ist Schmirgelpapier und Dermatologen auf der ganzen Welt plädieren dafür, dass Leute sich durch Wasser den Po spülen lassen sollten.
Zurück zu ihm.
Was war nochmal die Frage?
Hautkrebs. Hattest du schon mal Angst vor Hautkrebs?
Nicht so wirklich. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der halt viel in der Sonne rumgelegen ist. In der Schulzeit war ich immer der weißeste Typ. Aha, da ist der Junge mit den weißen Beinen, war ein berühmter Spruch, den mir mal ein kleiner Junge hinterhergerufen hat.
Weil ich das Sperma nicht von den Beinen gekriegt hast.
Das kann natürlich sein. Also ich war, weil wenn ich in die Sonne gegangen bin, habe ich einen Sonnenbrand bekommen. Klar, da liegt dann wieder die Vermutung nahe, okay, ich könnte auch schnell Hautkrebs bekommen, weil meine Haut sehr empfindlich ist.
Ja.
Aber ich glaube einfach dadurch, dass ich so selten in der Sonne bin, habe ich davor weniger Angst. Allerdings jedes Mal im Urlaub, wenn ich im Urlaub bin, dann ändert sich das, weil ich super schnell so Sonnencreme, Schrägstrich, Sonnenallergie, Schrägstrich, Salzwasser, was weiß ich. Auf jeden Fall bekomme ich jedes Mal heftige Ausschläge, wenn ich im Sommerurlaub bin. Also es gibt keinen Sommerurlaub bei mir, ohne dass ich von oben bis unten eigentlich ein einziges Enzym bin, Ekzem bin. Insofern kann das schon sein, dass ich bald Hautkrebs bekomme, ja. Bei dir?
Auch, ich hatte einmal so einen Leberfleck, den ich über Jahre beobachtet habe, der jetzt langsam zurückgeht. Aber wahrscheinlich ist es schon was man immer mal so ein bisschen im Auge behalten sollte. Ich weiß gar nicht, ob das so ein erbliches Ding auch ist. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Wenn man wahrscheinlich so 100% in der Familie hat, die daran gestorben sind, sollte man wahrscheinlich zwei Wochen Karibik weniger machen im Jahr.
Hast du denn Angehörige?
Nö, die sind alle erschossen worden bisher, aber ich hoffe, dass mir das nicht passiert. Nö, deswegen da keine Angst, aber auch.
Das ist vererbbar, dass man erschossen wird.
Deswegen da noch doch keine schlechten Erfahrungen gehabt, aber man behält das natürlich seinen Körper schon schon im Auge. Worst Case wäre für mich als Mann Brustkrebs zu bekommen, weil das ist halt, okay, du kannst es halt keinem erzählen. Das ist halt so, da gibt es nur 3 Reportagen drüber, Leute, die das betrifft, was soll man denn damit machen?
Ja, aber auch Hodenkrebs oder sowas. Ich glaube generell Hodenkrebs, Krebs ist relativ unangenehm.
Eierkrebs.
Ja. Nee, Hautkrebs ist keine Sache, die ich jetzt akut irgendwie, ich bin da eher hypochondrisch veranlagt und denke, ich habe hier einen Hirntumor und sowas oder einen Herzfehler, sowas glaube ich schon eher, als dass ich denke, ich habe Hautkrebs, wobei wahrscheinlich, du sagst es eigentlich richtig, Hautkrebs bei mir am wahrscheinlichsten, weil ich habe wirklich so viele Hautprobleme. Ich habe jetzt erst wieder, guck mal, siehst du? Sieht man das noch? So ein Ausschlag?
Kompletter Ausschlag, ja.
Ist auch irgendwie so ein Ausschlag an der Schulter wieder, von dem ich nicht weiß, wo er herkommt, was es ist, was es soll und so weiter. Also Hautkrebs, ich könnte schon Veranlagung dafür haben. Veranlagung. Meine Oma hatte auch mal einen gutartigen Hautkrebs im Gesicht. Also, ich halte euch auf dem Laufenden.
Eieiei. Okay.
Vielleicht beim nächsten Mal einfach auf die Stellen, wo du denkst, dass es Hautkrebs ist, onanieren und dann verändert sich
das vielleicht. Hatten wir das nicht schon mal mit selbstgemachter Sonnenmilch oder irgendwie so, dass das Sperma vor Sonnenbrand schützt?
Das heißt, schützt oder danach drauf geschossen wird, dann geht's wieder besser.
Also so viel, wie du onanierst, musst du gar keine Angst vor Krebs haben momentan an deiner Stelle. Das ist ja auch wahrscheinlich, das ist immer das Beste. Das heißt immer, es schützt auch vor Prostatakrebs und so ein Scheiß, alles Mögliche. Also wir verlängern eigentlich euer Leben. Hey, bin männlich, 37 Jahre alt. Nun habe ich es geschafft, habe ein Haus, eine wirklich tolle Frau und eine Tochter. Leider stehe ich darauf zu sehen, wie meine Frau von anderen Männern gefickt wird. Auf der einen Seite stehe ich darauf zu sehen, wie er sie fickt. Auf der anderen Seite tut es weh. Klar könnte ich einfach damit aufhören und mein Glück nehmen. Aber Sex ohne das geht für mich nicht. Würde mich freuen, wenn ihr drüber redet. Und für Lars, männlich, 37 Jahre alt. Das nennt man Cockhold.
Fang du mal gerne an.
Das nennt man Cockhold, klassisch, wenn es Männer gibt, die sozusagen ein bisschen devot sind, die das aufgeilt, ihre Frau zu beobachten, wie sie von einem anderen Typen durchgefügelt,
wie heißt es?
Durchgeprügelt, Cockhold.
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 Cockhold?
Cockhold.
Also Cuckold, nicht Schwanz halten, sondern nee. Schwanz...
Auch, nee, ganz anders. C-U-C-K-O-L-D. Das heißt dann...
Nochmal?
C-U-C-K-O-L-D.
Cuckold?
Ja.
What? Was ist das für ein Wort? Woher kommt das?
Ja, auch das müssen wir wieder nachprüfen.
Cuckold. Cockhold.
Auch kurz als Cookie, Cook oder Cooks oder Cuxhaven, wird vor allem in der BDSM-Szene ein Mann bezeichnet, der in einer festen Partnerschaft oder Liebesbeziehung durch den intimen Kontakt seiner Partnerin mit anderen Männern sexuellen Lustgewinn erlangt. Dabei kann der Cockhold voyeuristisches, masochistisches und oder devotes Verhalten bevorzugen. Äquivalenz hierzu wird eine Frau, die durch den intimen Kontakt ihres männlichen Partners mit anderen sexuellen Lustgewinn erlangt, als Cook Queen bezeichnet.
Komische Wortherkunft.
Und wer gerne Pärchen beim Sex beobachtet, der wird Guck mal da bezeichnet in der BDSM-Szene. Gut. So viel dazu. Achso, leitet sich wirklich vom Wort Kucku ab, also vom Kuckuck.
Ah, okay.
Das Kuckuck, ja, meine Frau wird gefickt.
Ach so, weil man quasi ein Nest, also ein Ei in ein anderes Netz setzt. Wie der Kuckuck das
oder ja beide Eier, ja.
Aha. Ja, also interessant, dass es solche Menschen gibt. Und ich dachte, das ist halt so ein ganz seltenes Phänomen. Aber weil ich mir das selbst überhaupt nicht vorstellen kann. Also, dass du eine Freundin hast und das dich aufgeilt.
Das gibt's so oft. Ja. Also so oft, wie meine Ex-Freundin sich hat von anderen ficken lassen, muss das richtig weit verbreitet sein. Hat sie mir immer gesagt, das ist ein Fetisch. Wenn ich sie plötzlich damit erwischt habe. Also von daher muss es schon weit verbreitet sein.
Und dann musstest du wohl oder übel geil werden.
Ja, ich sollte dann immer unanieren und damit war es gut. finde ich spannend, aber nicht so rum. Andersrum finde ich es super spannend.
Wenn deine Freundin dir zuguckt, wie du jemand anderes fügst. Ja, das findest du spannend, weil du halt einfach fremdgehen kannst.
Das ist betreutes Fremdgehen eigentlich. Ja,
also das ist ja, Also das ist ja ein anderer Fetisch, finde ich. Das ist halt einfach, du willst Frauen bumsen. Das andere ist ein Fetisch.
Mal kurz im Fetisch-Lexikon. Du musst für mich dabei sein. Hier kann ich eine andere ficken, während meine Freundin zuschaut.
Ja. Das ist so geil, wenn du es deiner Freundin irgendwann so sagen würdest. Ich habe halt diesen Fetisch.
Ja, das ist aka das Schatz, du bist schon zu Hause Fetisch. aber so rum finde ich es spannend, als Mann, also einem anderen Mann zuschauen, nee, einer anderen Frau, die meine Freundin befriedigt, ja, klar. Zumal die Schwester ja nicht so oft zu Besuch ist, dass es stört. Aber das finde ich auch okay.
Was ich noch nachvollziehen könnte, wäre, du schläfst mit einer Frau und deren Mann schaut zu, also er ist der Cockhold. Und dass das auch dir in gewisser Weise mehr bringt, als wenn du einfach so mit der Frau schläfst. Das kann ich zumindest nachvollziehen. Also ich würde es auch nicht haben wollen, weil ich bin generell keiner, der irgendwie jetzt will, dass mir jemand beim Sex zuschaut. Ich glaube, das ist jetzt auch kein Theaterstück, für das man Geld ausgeben sollte.
Ja, geil!
Geile Nummer!
Geile Zugabe! Ach, Entschuldigung, ich habe geklatscht, ne? Da habe ich dich natürlich animiert, war mein Fehler.
Jetzt weiß der Zuhörer, die Zuhörerin natürlich nicht, ob du mit meinem Hund oder mit deinem Penis sprichst. Entschuldigung, ich habe geklatscht. Ich habe mich animiert. Also das kann ich noch eher vorstellen, weil man, also ich kann schon verstehen, dass Leute das ein bisschen geiler macht, wenn jemand zuguckt, weil das irgendwie sowas verrucht, sowas Komisches hat, sowas, was eigentlich ein No-Go ist, weil du versuchst irgendwie beim Sex nicht erwischt zu werden, so, das ist ja das Normale, aber dann zu sagen, okay, ich will erwischt werden, nein, ich will sogar, dass jemand daneben ansitzt und uns zuschaut, das macht einen geil, ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen.
Und es hält natürlich so eine Beziehung frisch, weil die Frau ständig neue Sexpartner hat, ne? Da muss man schon mal überlegen, was gibt's dann eigentlich noch für Trennungsgründe? Außer natürlich der zunehmende Alkoholismus von Männern im Alter. Weswegen sollte man sich dann noch trennen, wenn die Frau wirklich alles hat?
Naja, weil die Frau, naja, er muss ja immer Zeit haben, ne? Die Frau kann ja nicht einfach so mit jemandem schlafen, so, wenn er dann halt gerade mal auf Geschäftsreise ist, dann kann sie es nicht tun.
Stimmt, das ist genau umgekehrte Welt. So, ey, wir können uns nicht treffen, mein Mann ist nicht auf ist auf Geschäftsreise, wir können uns nicht treffen. Ja, hä, wieso das? Nee, es geht nicht. für dich reizt, also Zuschauen generell kein Ding, auch wenn eine andere Frau dabei ist? Was ist, wenn deine Freundin ankommen würde und sagen würde, ich würde das gerne mal machen?
Mit einer anderen Frau?
Ja, dass sie sagen würde, ich würde dir und einer anderen Frau gerne mal zuschauen. Dann sagst du, ja, da hättest du gestern kommen sollen.
naja, also das ist ja im Prinzip einfach, wäre ja absurd, wenn man das nicht wenn man das nicht irgendwie auch anziehend finden würde, oder?
Ja.
Naja, also wenn dann sogar deine Freundin was davon hätte und so und die total geil macht, ja klar, da kann man drüber reden.
Wütiger Lars.
Das ist natürlich eine Verhandlungssache.
Dann feg ich halt Giselle Bündchen vor deinen Augen, wenn es dich so geil macht. Dann versuche ich irgendwie an was anderes zu denken dabei.
Ja, aber dafür musst du die nächste Woche kochen.
Nach einer Bedingung aufstellen, Win-Win.
Ich schlafe jetzt mit dieser überaus attraktiven Frau, aber dafür... Ach, ja, also das ist jetzt eine Sache, ich glaube, da würde kein Mann, also nein, Schatz, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht.
Und umgedreht auch als, oh, gut, dann lass mich halt von Jordan durchficken. Meine Güte, wenn es das ist, was du willst.
Ja. Nee, aber da, also als passiver Teil kann ich mir da einfach, kann ich daraus nichts gewinnen. Ich kann als aktiver Teil, da gibt es Konstellationen, wo ich es mir vorstellen kann, wie wir es gerade schon besprochen haben, aber als passiver Teil auf der Couch sitzen, dann kann ich ganz ehrlich zu Hause sitzen, mir ein Porno reinziehen oder...
Naja, aber du hast keine emotionale Bindung zu den Pornostars, im besten Fall, muss ich sagen. Ja, ist auch, ja.
Aber du kannst dir da nichts vorstellen oder was? Du, so in die Richtung, dass dich das aufgeilt, weil du ja auch, sagen wir mal, im Live-Cam-Business tätig bist, ja schon fast.
Als aber. Kunde, ja. nee, sobald ein anderer Mann ins Spiel kommt, bin ich halt komplett raus.
Okay.
Ich hatte mal so ein Erlebnis, da war so ein Typ und so eine Frau in so einem Apartment und die Frau wollte halt dann was anfangen und hat gesagt, ja, das ist nur ein Kumpel, der war im Nebenzimmer. Und dann kam der plötzlich, als sie sich dann bei mir zu schaffen gemacht hat, kam der plötzlich in den Raum rein, wo ich mit war. Und dann musste ich halt gehen.
Echt?
Ja.
Aber er hat gesagt, ja, ja, zieh dich mal weiter aus?
Nee, er kam still und sie hat gesagt, nee, der, alles gut, der kommt nicht. Und ich dachte so, ja gut, die war halt hot. Und dann kam er halt, als es fast schon sozusagen, also als ich erstmal nicht so schnell weg konnte, war, kam er dann. Und dann dachte ich so, okay, nee, das finde ich jetzt weird. Nee, das finde ich abturnt.
Aber meinst du, er wollte mitmachen oder zugucken?
Nur zugucken.
Ja, das ist echt weird, ey. Vor allem, wenn sie es vorher nicht klar sagt, sowas ist doch scheiße. Wenn man das klar kommuniziert, dann kannst du vorher sagen, ja, ich guck's mir mal an oder so. Aber so ist es ja auch creepy. Dann denkst du doch, der Typ will dich ermorden.
Ja. Und dann habe ich gesagt, sorry, Etienne, ich muss jetzt los. Nee, aber das, ja. Also das ist für mich so ein absoluter Lustkiller. Aber das liegt eher an meiner prüden, weiß ich nicht, Homophobie oder so. Dass ich dann naja, einfach, ich kann mich da nicht konzentrieren. Ich habe nur an ihn gedacht und dann wird es natürlich spät.
Ja, aber komm, du musst nicht homophob sein, um das nicht anziehen zu finden. Das würde ich auch nicht anziehen finden. Ich bin nicht homophob und mag trotzdem nicht beim Ficken einen anderen Mann angucken.
Ja, was heißt
angucken? Ich bin halt nur nicht homosexuell.
Naja, ich hab's dann schon noch mit ihm getrieben, so ist es nicht. Also das ging dann schon, aber es war halt anfangs irritierend.
Ich erinnere mich nur noch an an meiner Zeit, als ich hier Tinder und alle möglichen Apps ausprobiert hatte, gab es auch eine Dreier-App, ich glaube, sie hieß Thrinder. Da habe ich mal kurz mich umgeschaut, waren aber auch nur insgesamt wahrscheinlich 10 Pärchen in ganz Deutschland verteilt. Die meisten waren irgendwie in Berlin. Und dann habe ich auch eine sehr ansprechende Annonce gesehen, ein Profil von einer Frau. Und die wirklich zu allem bereit, irgendwie total offen geschrieben hat, auf was sie steht und so weiter. Und ganz unten stand, der allerletzte Satz stand, ein Ding ist aber noch dabei, also beim Sex. Ist dabei, mein homosexueller Freund, und der ist auch nicht passiv, sondern der würde auch den aktiven Part bei dir übernehmen wollen.
Was?
Und dann muss ich jetzt nicht homophob sein, um zu sagen, sorry, da will ich dann doch nicht drauf einsteigen.
Wenn du Pistole gegen den Kopf mäßig müsstest, würdest du lieber den aktiven oder den passiven Part bei einem homosexuellen Verkehr dann übernehmen?
Dann würde ich lieber den aktiven Part übernehmen, ganz einfach, weil ich Angst vor Hämorrhoiden habe. Du kennst doch. Ich würde doch dann bluten, also das würde nicht gut ausgehen.
Oh Gott, und dann kann man sich das nur mit zweilagigem Toilettenpapier abwischen, das Blut.
Nee, also das ist für mich ganz klar. Bei dir?
Ja, auch. Aktiv, ja. Glaube ich schon. Oh Gott.
Aber muss es so weit kommen? Also muss...
Nein, Mann, es muss nicht so weit kommen, Lars. Wir müssen jetzt nicht miteinander schlafen.
Ja, ich wollte sagen, muss man jetzt gleich den Gewehr an den Kopf setzen? Oder könnte es nicht auch sein, ey, keine Ahnung, du musst einmal mit mir und diesem Typen schlafen und danach schlafen wir exklusiv miteinander immer nur noch und das ist so total deine Traumfrau und das ist der beste Sex, den du dir vorstellen kannst mit dieser Frau. Aber beim ersten Mal würde sie halt gerne, dass Christopher dabei ist und dir hinten was reinmacht.
Und hinten mit einem Pinsel auf dein Arschengesicht malt. Und davon ein Foto macht.
Wäre das okay für dich?
Ja. Das kombiniert ja zwei To-Dos, die ich eh hatte. Da ist der Benefit hoch genug.
Ja, siehst du. Also es muss nicht immer gleich die Schrotflinte sein.
Das stimmt. Aber dann laufe ich wieder durch die Stadt und gucke den nächsten Geilen hinterher. Also auch nichts gewonnen mal wieder.
Und die haben alle immer schwule Freunde heutzutage.
Echt? Wo kommen die alle her? Ja, schwuler bester Freund. Yeah, right. Das nennt man Friendzone immer noch. Ach, gut. Das war jetzt wieder einer zu viel, oder was?
Nee, alles gut, mein Lieber. Was war die Frage?
Falls ihr euch wundert, dass die Folge heute 27 Minuten lang ist. Wir mussten ein bisschen was kürzen.
Was war die Frage, ob wir das vorstellen können, uns?
Was er denn machen soll als Cookie?
Ja, weiter so.
Ja, also das Wichtigste ist doch echt, wenn beide damit happy sind, dann macht's doch. Ganz ehrlich, ich musste noch mal kurz nachlesen, ob er gesagt hat, leider stehe ich da, auf der einen Seite stehe ich darauf zu sehen, wie er sie fickt, auf der anderen Seite tut es weh. Ja, nee, dann mach weiter. Ich war mir gerade nicht sicher, ob du das deiner Frau gesagt hast, aber wenn ihr das macht, dann mach's doch weiter. Wenn du ihn nicht sehen willst, dann setz dir halt eine Brille auf.
Aber dieser Halbsatz hat mich gerade wieder ein bisschen zum Stocken gebracht mit dem
es tut weh.
Ja, naja. Weil da kann ich dann irgendwie wieder glauben, es sei so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom eigentlich schon krankhaft, dass du es gar nicht wirklich
natürlich geil findest, dass man seinen Entführer einblasen will, ja.
Sondern du findest es aus nicht natürlicher Art und Weise geil, weil das dich verletzt und irgendwie das dich wieder unsicher und geil. Keine Ahnung, müsste ein Psychiater bewerten, aber solange es sich noch gut anfühlt und du ordentlich wichsen kannst dabei, ist eigentlich alles in Ordnung.
Ja, also es ist aber auch Teil der sexuellen Erregung, dieses Erniedrigtwerden dadurch, dass seine Frau natürlich von einem geilen Hengst da durchgenommen wird, während er Versager zuschauen muss. Dementsprechend, das kann auch schon mal ein bisschen wehtun und es tut ihr ja auch weh, wenn er nun mal anal sie durchnimmt, ne? Da kann man ja schon mal schreien.
War das bei dir auch so ein Loser-Typ?
Genau so. Bitte?
War das so ein Loser-Typ?
Naja, ich habe ihn nicht so genau dann fixiert, aber er hat auf jeden Fall eine Brille. Also ja.
Und sie war aber deutlich so ein paar Liegen über ihm?
Ja, sie war ziemlich hot.
Okay.
Ihn habe ich dann nicht so lange angeguckt. Naja, er war schon auch adrett. So war es jetzt nicht. War kein kompletter
Loser. Er war schon attraktiv, würdest du sagen.
Ich habt die Augen zugehabt beim Knutschen mit ihm, deswegen weiß ich gar nicht, wie er genau aussah.
Okay, also schreib uns mal, ob du auch weiterhin da mit klarkommst. Vielleicht irgendwann mal ein kleiner Zwischenbericht oder so.
Ja.
Es ist komisch so, ne? Man sagt ja immer, man soll über alles reden, aber ich habe jetzt noch nie mit irgendwie einer Freundin drüber gesprochen, ob sie das vielleicht antören findet, dass wir beide uns irgendwie ein anderes Pärchen ans angucken oder so, wie sie Sex haben. Vielleicht
so.
Ist es ja ein Riesending.
Finde ich auch. Ich finde, das ist mein Grundproblem in Beziehungen. Je vertrauter ich mit einer Frau werde, desto... Dann sagt sie immer, ja, redet halt über ihre, jeder Kolumne, denn ja, Bild, 7 Tipps für Sex Outdoor, redet mit eurer Lehrerin drüber, ob sie das auch mag. Come on, irgendwie verpasse ich diesen Punkt.
Ja, ich kann es auch nachvollziehen, dass man, je länger man zusammen ist, desto eher spricht man da nicht drüber. Ne?
Ja.
Aber es
am
ist
Anfang,
eigentlich falsch. Ne?
Wenn fremd ist, finde ich es super easy.
Ja, finde ich auch, weil man dann ja auch irgendwie zeigen will, guck mal, wie sexuell offen man ist und so. Und irgendwann bist du dann halt drin.
Ja. Schwierig. Deswegen, weißt du,
vielleicht ist es ein Riesending bei Frauen, dass sie gerne anderen Paaren beim Sex zugucken.
Ja. Scheiße, wir werden es nicht rausfinden. Außer durch Zufall.
Ja.
Schade.
Vielleicht kann ja beim nächsten Gagreflex Live-Auftritt oder so, könnte ja irgendein Pärchen auch dabei sein, das freiwillig in den Darkroom geht oder so und dann gucken wir da mal vorbei und ups, da haben gerade welche Sex und dann gucken wir, ob unser...
Na, das würde ich eben nicht sehen wollen, wenn da ein Mann dabei ist.
Aber, aber deine Freundin ja vielleicht, wenn du bis dahin eine Freundin haben solltest oder so, dann nimmst du die mit und dann kannst du mal gucken, wie sie reagiert. Oder keine Ahnung, deine Lebensgefährtin dann gerade?
Ich glaube, wer uns beiden auf der Bühne zuschaut, der schaut sich ja der puren Sex auch schon an.
Oh yeah, das stimmt. Ist übrigens auch bald wieder am Start. Mehr Infos dazu wird es in den nächsten Folgen geben. Wir werden auf jeden Fall wieder Live-Auftritte machen dieses Jahr. Und wir werden natürlich auch wieder gerne eure Bewertungen auf iTunes vorlesen, so wie wir das regelmäßig machen. Zum Beispiel schreibt hier jemand, wäre ich kein Schwabe, würde ich die beiden dafür glatt auf Patreon bezahlen. So bleibt es bei einem virtuellen Dankeschön, besonders für Andreas. Pathologische Assoziationsketten. Dieser Podcast ist ein exquisites Meisterwerk. Ich würde so weit gehen und sagen, er ist ein genrebildendes, kulturelles Glanzstück, schreibt der Edeka-Kläger. Und das davor hat der gute Trader 85 geschrieben. Also wir freuen uns über positive Bewertungen auf iTunes, aber ihr könnt uns natürlich auch auf Patreon unterstützen.
Genau so ist das. Und das ist so ein bisschen dieses Harald-Schmidt-Phänomen, was ich da schon raushöre. Ne? Irgendwann ist man so sehr Gosse und Dirty Andreas und Dirty Lars, dass man dann vom Feuilleton irgendwann bewundert wird.
In diesem Sinne vielen Dank an alle Unterstützer, die uns mit $5 regelmäßig unterstützen. Zum Beispiel Daniel Elsner, Dixi, Luxen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Florentin Will, Geföhnte Hoden, Niklas, Bonaventura Sülzfleisch, Schmiddli Hidlidu, Das Enorme Lineal, Der Fichtenelch, André Karate, Art to the North Star, Trombonesse, Sass, Sumpen, Patient, Yannick, Interfractor 7890, Snack Besteck, Benji, Henrik Pedersen, Ferry der Ficker, Eduard K., Rattenmann, Das Goldene Prinz Albert, Piercing, Gaylord will hart wichsen, Swart Kabel, Dude, MC Sniper, Fozias, Caruso, Mervenger und Xplorer 7. Das Ganze sind Unterstützer von unserer letzten Folge im Januar, die geile Verkehrsministerin. Zieht euch mal die Folge noch rein, wenn ihr es noch nicht getan habt.
Und unsere $10 Unterstützer, der Rattenfänger von Hameln, Captain Giz Fresh im Biss, Zimtraucher, Simon Müller, Basti Winkler, Aaron Abenteuer und Hans Gok. Viele von euch auch schon richtig lange dabei. Vielen, vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch irgendwie noch eine Frage einfällt, dann schickt die doch an mail@gagreflexpodcast.de und wir hören uns dann einfach, würde ich sagen, beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Ciao.